gibt so viele schöne Lieder über den Herrn Jesus, seinen Namen zu besingen. Und es ist ja auch so, wie hoch ist er erhöht? Welch ein Freund ist unser Jesus? Und wir dürfen den Herrn Jesus von Herzen lieben. Und das möchten wir auch immer mehr tun. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, wovon wir schon zwei Predigten gehabt haben, dann sehen wir, was das für ein gewaltiger und großer Herr ist. Nicht nur irgendein billiger Kumpel oder Freund auf irgendeine Ebene, der heute herabgezogen wird, sondern da kriegt man vielleicht schon nochmal ein anderes Erwachen, wenn wir die Offenbarung lesen. Aber auch da sehen wir, was das für ein wunderbarer und herrlicher Herr und Gott ist. Ich möchte mit uns heute aus Offenbarung 1 lesen, und zwar nochmals ab Vers 9 bis Vers 20. Offenbarung 1 ab Vers 9 bis 20. Johannes ist ja auf der Insel Patmos und er kriegt dort diese Offenbarung, diese Enthüllung von dem Herrn Jesus. Und er sagt, ich Johannes, euer Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel namens Patmos, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Ich war im Geist am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um die Stimme zu suchen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohne glich, angetan mit einem langen Gewande und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz im Ofen geglüht und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was danach geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Das Thema der heutigen Predigt heißt, was kann es anders heißen als Jesus in Herrlichkeit? Jesus in Herrlichkeit. Und wir können das ein kleines Stück weit vergleichen mit dem Herrn Jesus, wie mit einem Menschen, der jemanden von Herzen liebt. Wer einen Menschen von Herzen liebt, der wird nichts Schöneres kennen, als sich mit ihm zu beschäftigen. Natürlich außer Gott. Das hat man da draußen vorlassen. Zum Beispiel, wenn wir einen Bräutigam hernehmen, der möchte doch seine geliebte Braut immer wieder anschauen. Und wenn sie dann bei ihm ist, wird er in ihren Anblick versinken und sich manches Mal nur recht mühsam dann wieder von ihr losreißen können. Er wird sie bewundern und so oft es möglich ist mit ihr reden. Und wenn andere über seine Braut reden, dann wird er aufmerksam zuhören, was die anderen sagen. Und wenn sie selbst zu ihm redet, dann wird er auch aufmerksam zuhören. Immer mehr Und immer Neues möchte er von ihr erfahren und möchte sie immer mehr kennenlernen. Ihre Charakterzüge, all das, was sie tut und macht. Und umso mehr dies geschieht, umso tiefer und umso gefestigter wird seine Liebe zu ihr werden. Sie wird für ihn beinahe zum Kostbarsten, was er auf der Erde kennt. Wie anfangs gesagt, außer Gott. Sonst wird der Mensch zum Götzen. Aber ganz ähnlich oder noch viel mehr sollte sich eigentlich uns, unser Leben gegenüber dem Herrn Jesus Christus gestalten. Mit einem Christen, der den Herrn Jesus von Herzen liebt. Wenn wir den Herrn Jesus wirklich von Herzen lieben, dann wollen wir ihn doch immer mehr, immer tiefer und immer besser kennenlernen. Und beim Herrn Jesus, da haben wir es ja nicht mit irgendeiner Sache oder einer Materie zu tun. Nein, wir haben es wirklich mit einer lebendigen Person zu tun. Ja, mit einer einzigartigen Person. So gibt's gar keine zweite Person auf Erden. Solange wir auf Erden sind, wird es uns manchmal langweilig werden, den Herrn Jesus von allen Seiten, wird es uns niemals langweilig werden, das würde ich zum Ausdruck bringen, solange wir auf Erden sind, wird es uns niemals langweilig werden, den Herrn Jesus von allen Seiten und Schönheiten zu beschauen, zu erkennen und zu erforschen, seine Gedanken und sein Handeln bestmöglichst zu erfassen. Umso mehr wir von ihm erkennen und umso mehr wir von ihm entdecken, umso tiefer und umso reiner wird unsere Beziehung zu ihm sein. Wir werden auch immer mehr Freude in ihm haben. Umso williger werden wir ihm auch dienen, weil wir ihn immer mehr erkennen. Und wir wollen ihn dann auch von Herzen ehren. Und wir wollen uns ihm auch freiwillig unterwerfen. Nicht ganz unbekannt ist uns ja auch das Lied von Gerhard Schnitter. Er sagt darin, Jesus, dir nach, weil du rufst. Dir folgen, weil du bist, der du bist. Warum? Weil Jesus einzigartig ist, unvergleichlich. Und er sagt, dir will ich folgen, großer Herr, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Jesus ist wirklich einzigartig. Auf ihn wollen wir heute Morgen wieder schauen, gerade in diesem Text in der Offenbarung. Und mein erster Punkt heißt, auf Jesus sehen. Auf Jesus sehen. Und es ist wirklich etwas ganz, ganz Gewaltiges, wenn man von einer Person sagen kann, dass sie einzigartig ist. Sowas gibt es nur einmal und es ist unvergleichlich. Einen zweiten Jesus gibt es nicht. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, ja, wenn euch jemand einen anderen Jesus predigt, ja, das kann schon vorkommen oder ein anderes Evangelium. Aber diesen einen Jesus der Heiligen Schrift, den gibt's nur einmal, den einzig wahren Jesus. Er ist absolut unvergleichlich. Wenn es auch scheinbar keinen gleichen Menschen auf Erden gibt, auch die Menschen sind alle unterschiedlich. Es gibt auch manche, die sich sehr ähnlich sind, aber ganz gleich wird es auch keine Menschen auf Erden geben. Aber Menschen sind nun mal alle von der Erde, aber der Herr Jesus, der Herr vom Himmel. Und deswegen ist er auch völlig einzigartig. Obwohl der Herr Jesus als Mensch in diese Welt gekommen ist, ist er dennoch so ganz anders. Er ist eben nicht von dieser Welt, sondern er ist der Ich Bin. Ich bin es. Ich bin der Schöpfer selbst. Ich bin Gott. Ich bin Gott selbst. Und ganz besonders kommt dies eben auch hier in Offenbarung 1 zum Ausdruck. Er ist der, der da ist. Er ist da. Und der da war. Und der wiederum kommen wird, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und er sagt in Offenbarung 1, Vers 17, ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich lebe. Und er sagt, ich war tot, ja. Und siehe, ich bin lebendig, Vers 18, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. In Offenbarung 22, Vers 13, da bringt er das nochmals zum Ausdruck, was er ist. Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vor 3 Wochen hatten wir uns in der Predigt auch damit beschäftigt, mit einem Blickwechsel von Johannes weg auf den Herrn Jesus. Blickwechsel von Johannes, der auf der Insel Patmos so viel leiden musste, der so viel Trübsal erleben musste, der so viel Plagen hatte, um des Wortes Gottes willen auf die Insel verbannt wurde. Aber was er auf der Insel erleben durfte, das war auch wiederum etwas ganz Einzigartiges, dass da solch eine Verbannung der Herr Jesus gebraucht, um seinem Knecht solch eine Enthüllung, diese Offenbarung weiterzugeben. Und gerade wenn wir hier in diesen Text in Offenbarung hineinsehen, dann erkennen wir, wie groß, gewaltig und Herr unser geliebter, auferstandener und erhöhter Herr ist. Der Herr, der das Haupt der Gemeinde ist. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist der Allmächtige, der Gegenwärtige, ja der Allwissende. Und sicherlich haben wir den Herrn Jesus in all seiner Herrlichkeit noch viel zu wenig erkannt. Ich mache mir da auch immer wieder Gedanken drüber, wie viel kenne ich eigentlich von dem Herrn Jesus? Was weiß ich über ihn? Ich glaube an ihn, ja, ich bete zu ihm. Ich kenne auch manches aus der Schrift, was er sagt und was sein Wille ist. Aber kenne ich ihn wirklich? Kenne ich ihn wirklich, wie er ist? Wir haben wirklich ein Leben lang damit zu tun. Es wird nie, nie langweilig werden mit dem Herrn Jesus. Wenn ein Christ sagt, dass es mit dem Herrn Jesus langweilig ist, oder dass er schon alles weiß, oder dass mit dem Herrn Jesus nichts Neues mehr in sein Leben hineinkommt, dann stimmt seine Beziehung zu ihm nicht. Und dann liest er auch nicht im Wort Gottes und macht sich keine Gedanken über diesen wunderbaren und großen Herrn. Wir werden ein Leben lang nicht damit fertig sein. Und es wird immer wieder neu und höchst interessant sein, sein Wort überhaupt zu lesen, das von allen möglichen verschiedenen Richtungen zu beleuchten. Der Heilige Geist, der zeigt uns das so wunderbar in allen Seiten und Schichten unseres Lebens auf. Es ist köstlich. Sicherlich haben wir also den Herrn Jesus in all seiner Herrlichkeit und Größe noch viel zu wenig erkannt. Und wir müssen dafür beten, Herr, lass mich noch mehr von dir erkennen. Ich möchte noch mehr auch in dein Bild hineingestaltet werden. Ich möchte noch mehr deinen Willen erkennen. Denn wenn ich deinen Willen erkenne, dann kann ich auch nach deinem Willen leben und kann auch nach deinem Willen beten. Und dann werden wir auch viel mehr sehen, wie er wirkt in unserem Leben. Es ist auch sehr gefährlich, wenn wir irgendwelche christlichen Filme anschauen. Ich möchte nichts gegen Filme sagen, ich möchte nur die Gefahr dabei benennen. Und da wird uns Jesus aufgezeigt. Da ist halt ein Mensch, ja. Da wird uns auch ein Mensch gezeigt in den Filmen. Aber wir prägen uns das ein, das ist uns in unserem Unterbewusstsein drin. Und wir denken, ja, so ist Jesus. Und zu diesem Jesus, den ich in dem Film gesehen habe, zu dem muss ich jetzt beten, zu diesem Menschen. Den tragen wir dann in unseren Gedanken oder in unseren Gebeten im Unterbewusstsein mit herum. Und es ist ganz, ganz gefährlich. Vorsicht, Vorsicht. Wir glauben an den Jesus, den uns die Heilige Schrift zeigt. Und wir wollen uns nicht von irgendwelchen Vorstellungen trügen lassen. Wir wollen uns kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das verbietet uns Gott. Jedoch ist es für uns äußerst wertvoll und köstlich, wenn uns Gott selbst einen Einblick gibt, wie hier in der Offenbarung. Wenn wir hier in der Offenbarung einen Blick auf den erhöhten Herrn von Gott selbst vermittelt bekommen, das ist wunderbar, das ist anders wie ein Film. Einen Blick auf ihn, auf denjenigen, der aus der Herrlichkeit herausgekommen ist, sich so sehr erniedrigt hat und Mensch geworden ist und sich selbst für dich und für mich am Kreuz dahingegeben hat. Einen Blick auf den auferstandenen Herrn, der uns durch sein kostbares Blut erkauft hat und nun in all seiner Herrlichkeit wieder beim Vater im Himmel ist und hier seine kostbare Braut, die er erkauft hat, und da kommen ja heute noch Menschen dazu, erst letzten Sonntag durften wir es erleben, eine Frau hat gebetet nach der Evangelisation mit dem Evangelisten und sie hat dem Herrn Jesus ihr Leben übergeben. Und sie hat es am Anfang gar nicht so ganz begreifen wollen. Dann wurde noch im Wort gelesen und auf einmal, da fängt sie an, das zu begreifen. Man merkt, wie Gott in ihrem Herzen wirkt und sie fängt an zu strahlen. Ja, jetzt habe ich es begriffen. Jesus, er ist jetzt mein Herr geworden. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ich habe erkannt, dass ich Sünder bin, dass ich verlorener Mensch bin. Ja, ich brauche Jesus und jetzt gehöre ich ihm. Hier sind schon Menschen freudenstrahlend aus dem Raum hinaus. Auch Menschen, die Angst hatten vor dem Fegefeuer. Ich muss ja gar nicht ins Fegefeuer, denn der Herr Jesus mich erkauft hat. Und das gibt es ja auch laut Bibel gar nicht. Es gibt nur das Totenreich und die Hölle. Einen Blick auf den Herrn Jesus, der uns mit seinem kostbaren Blut erkauft hat und nun in all seiner Herrlichkeit beim Vater im Himmel ist. Einen Blick auf denjenigen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, das wird uns hier in der Offenbarung vermittelt. Einen Blick, dem nichts entgeht, was sich hier auf der Erde alles bewegt. Johannes sah inmitten dieser sieben Leuchter einen, der einem Menschensohne glich. Angetan mit einem langen Gewande, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße wie schimmerndes Erz im Ofen geglüht und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, wie vielleicht ein gewaltiger Wasserfall, wie ein Wassergetöse. Wir haben uns in der letzten Predigt über diese Dinge einiges angeschaut und uns damit befasst. Das ist für uns alles so ganz anders als dieser Jesus, den wir hier auf der Erde sehen in den Evangelien, in seiner völligen Erniedrigung auf der Erde. Auch Johannes, sein Jünger, der hat ihn damals so auf Erden nicht erlebt. Er hat ihn gewaltig erlebt, aber in dieser Gestalt hat er ihn auf Erden nicht gesehen. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Nun wollen wir in Vers 16 einsteigen und da schreibt uns Johannes, und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Hier wird von der rechten Hand des Herrn Jesus berichtet. Er hat etwas in seiner rechten Hand. In seiner rechten Hand hat er sieben Sterne. Wenn wir mal so ein Stück weit an die Hand des Herrn denken oder an die Hand Gottes. Die Hand Gottes, die steht eigentlich für Kraft. Für Kraft, Schutz und Geleit. Die Hand des Herrn, die steht auch für Gelingen. Gott lässt uns Dinge gelingen. Oder er bewahrt uns. Da steht die Hand Gottes darüber. In Apostelgeschichte 11, Vers 21 wird uns berichtet, dass damals auch die Hand Gottes mit ihnen war, heißt es dort, Apostelgeschichte 11, Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also da sehen wir, dass da eben auch der Segen geflossen ist. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Aber wer viel von der guten Hand Gottes lesen will, der sollte unbedingt mal das Buch Esra lesen im Alten Testament. Immer wieder spricht Esra von der guten Hand Gottes, die über uns war, dank der guten Hand Gottes. Er durfte es wirklich ganz besonders erleben. Und natürlich finden wir auch in der guten Hand wiederum das Wirken des Herrn Jesus. Und hier sehen wir in der Offenbarung, er hält sieben Sterne in seiner rechten Hand. Das scheint uns zunächst etwas rätselhaft zu sein. Was sind das für Sterne? Jedoch gibt er uns selber in Vers 20 darüber Aufschluss. In Vers 20 schließt uns der Herr Jesus selbst dieses Geheimnis auf. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden, die sind ja im Vorlauf schon aufgezählt, mit denen wollen wir uns in den nächsten Predigten dann noch genauer beschäftigen, mit den sieben Sendschreiben. Jedoch sehen wir, dass der Herr Jesus sieben Sterne in seiner Hand hält, welches Engel der sieben Gemeinden sind. Und wenn wir an Engel denken, dann wissen wir, dass das dienstbare Geister sind. Die stehen Gott zur Verfügung. Es sind Boten Gottes. Und das ist ein schöner Einblick, dass wir hier sehen, dass der Herr Jesus auch Engel in den Gemeinden gebraucht. Wir wissen nicht genau, wie das geschieht. Wir haben keinen expliziten Einblick. Jedoch sehen wir, dass die Engel gewisse Aufgaben zu erfüllen haben. Da jedoch die Sterne in der Hand des Herrn Jesus, da jedoch diese Sterne, also diese Engel in der Hand des Herrn Jesus sind, wissen wir, dass sie ihm gehorchen müssen, dass sie ihm zu Diensten stehen müssen und dass sie ihm auch niemand aus seiner Hand reißen kann. Er wacht auch über diese Engel. Er ist der Sieger und er behält auch den Sieg. Müssen wir noch weiter fragen, wen hält er denn noch in seiner Hand? Ist doch so wunderbar, wenn wir an das Johannesevangelium denken. Er hält auch andere in seiner Hand, dich und mich. Alle, die sich zu ihm bekehrt haben und an ihn glauben. Die Schafe seiner Weide, die hält er auch in seiner Hand. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann sagt der Herr Jesus weiter in Johannes 10, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ist eine Person, sind zwei Personen, aber es ist ein Gott mit dem Heiligen Geist, drei Personen. Und doch ein Gott, ich und der Vater sind eins. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, das sagt der Herr Jesus. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ist völlig unmöglich. Der Herr Jesus hält dich und mich in seiner Hand, wenn wir sein Eigentum sind. Das ist eine köstliche Zusage. Und wir müssen uns fragen, ob wir das glauben. Glaubst du das? Dass der Herr Jesus dich in seiner Hand hält und dich ans Ziel bringt, wenn du ihm gehörst? Wenn ja, wenn du das glaubst, dann weißt du dich alle Zeit in dieser guten Hand Gottes geborgen. Nichts und niemand würde dich dieser Hand entreißen. Und der Herr Jesus liebt dich und mich und er hält uns fest. Wir müssen nun einen Schritt weiter gehen. Offenbarung 1, Vers 16 sagt uns noch mehr. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert geht aus seinem Mund hervor. Und das ist ja eine sehr, sehr treffliche Bezeichnung für das Wort Gottes. Es sind die Worte, welche aus seinem Mund hervorgehen. Diese Worte, die ergehen ja hier in Offenbarung, in den folgenden Kapiteln hier, an die sieben Gemeinden. Da geht dieses scharfe, zweischneidige Schwert hervor, an die Gemeinden des lebendigen Gottes. Damit die Gemeinden ihren Zustand erkennen, wie sieht es aus? Ist Lobenswertes da? Was sagt der Herr Jesus zu uns? Oder gibt es auch manchen Tadel? Was ist nicht in Ordnung? Der Herr Jesus möchte mit diesem zweischneidigen Schwert seine Gemeinden korrigieren, sie ermahnen, sie ermutigen, sie auch zurechtbringen. Und aus Hebräer 4, Vers 12 wissen wir, dass das Wort Gottes sogar schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, das Wort Gottes ist sehr, sehr scharf. Und es vollzieht eine Trennung zwischen seelischem und geistlichem Dingen. Und da können wir zuerst bei uns persönlich anfangen, aber wenn wir in die Gemeinden hineinschauen oder uns später auch die sieben Gemeinden ansehen, in den sieben Sendschreiben, dann können wir uns überlegen, was da so alles vielleicht auch auf ganz seelischer Basis abläuft. Gerade auch heute in vielen Gemeinden, wo man so auf Gefühle und auf seelische Dinge hinausgeht, auch im Liedgut, sehr, sehr auffallend in der heutigen Zeit. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Es muss geistlich sein und nicht seelisch. Das Wort Gottes aber dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist auf Mark und Bein. Und dann heißt es in Hebräer 4, Vers 12, es ist auch ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes möchte dich immer korrigieren. Das möchte uns immer zurechtbringen. Möchte, dass das Verkehrte wieder rausgeht, dass es weggeht, dass Scheidung gibt in unserer Gedankenwelt und auch von seelischem und geistlichem. Das ist auch für uns in unserem persönlichen Leben immer wieder der rechte Richter. Und so auch für die Gemeinden. Wir müssen unbedingt das Wort Gottes zu uns reden lassen. Deswegen möchten wir auch am Samstag ein Seminar haben, dass wir mal ein Stück weit auch erkennen, was das Wort Gottes über Gemeindeleitung sagt, was es über Ältestenschaft sagt, was es über die Ämter der Gemeinde sagt. Da hat Gott nicht irgendeine Willkür gegeben, sondern er hat uns sein Wort gegeben. Und danach müssen wir uns ausrichten. Das Wort Gottes ist der Maßstab für die Gemeinden, aber auch für jeden ganz persönlich. Und Johannes, sein Jünger, sieht den Herrn Jesus in all seiner Herrlichkeit, in seiner Macht und Kraft. Und hier in Vers 16 lesen wir anschließend, und sein Angesicht, das Angesicht des Herrn Jesus, leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Was muss das für ein Anblick für den Johannes gewesen sein? Ich meine, heute haben wir ja auch Sonnenschein draußen. Wenn wir mal in die Sonne reinschauen, dann sehen wir vielleicht so ein Stück weit, was Johannes gesehen hat von dem Angesicht Jesu. Wenn man mal gerade so in die Mittagssonne hineinschaut, das kann auch sehr blenden und es ist auch unangenehm, dass so ein grelles Licht ist. Aber gerade dieses Angesicht, das auf Erden so verpönt worden ist, dieses Angesicht, das auf Erden geschlagen und verspuckt worden ist, das leuchtet nun wie die Sonne in ihrer Kraft. So ist der erhöhte Herr. Das ist der auferstandene und erhöhte Herr in seiner Herrlichkeit. Das Angesicht Jesu ist wie das strahlende Licht, wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wir müssen es bekennen, wo Gott ist, da ist auch Licht, denn Gott ist Licht. Bereits als Jesus geboren wurde und nur mal die Hirten oder nur mal die Engel zu den Hirten auf dem Feld kamen, Lukas 2 berichtet uns davon, da kam die Klarheit des Herrn und umleuchtete sie. Und die Engel und die Hirten, sie fürchteten sich sehr, Lukas 2, Vers 9. Und der Herr Jesus, er ist ja viel mehr als ein Engel. Der Herr Jesus ist auch mehr als die Sonne. Der Herr Jesus ist auch mehr als der Mond. Von dem himmlischen Jerusalem wird uns in Offenbarung 21, Vers 23 gesagt, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und wer ist die Leuchte? Und ihre Leuchte ist das Lamm, der Herr Jesus. Und diese Leuchte, dieses Licht, das möchte auch dein und mein Leben immer mehr erhellen. Nicht unbedingt mit Tageslicht abhängig, aber mit geistlichem Licht. Dieses Licht möchte in unser Herzen kommen und es möchte ausstrahlen in dieser finsteren Welt. Also erster Punkt, Aufsehen zu Jesus. Zweiter Punkt, von Jesus ergriffen sein. Wenn ein Mensch solch eine Herrlichkeit Gottes sieht, dann ist er gar nicht in der Lage, diese Herrlichkeit völlig zu erfassen. Von Johannes lesen wir hier in Offenbarung 1, Vers 17, und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Es war für ihn so etwas Umwerfendes. Es war für ihn so etwas Gewaltiges. Das alles war direkt zu viel für Johannes, der Jünger, der auf Erden seinem Herrn so nahe war. Ja, er lag ihm ja an der Brust, gerade Johannes. Jetzt war dieser Herr so etwas Großes und Gewaltiges, so etwas Umwerfendes, so dass er umfiel, ja, dass er zu seinen Füßen fiel wie tot. Und wir wissen, dass Johannes nicht der Erste ist, der vor dem Herrn umgefallen ist oder der zu seinen Füßen fiel. Ähnliches lesen wir bei Propheten Daniel, von einigen Gottesmännern in der Heiligen Schrift. Aber gerade in Daniel Kapitel 8, wer es mal mit aufschlagen möchte, sehen wir auch, Daniel hat auch in göttliches Gesicht geschaut und er fiel ohnmächtig zur Erde. Daniel 8, Vers 15 bis 18. Daniel 8, Vers 15 bis 18. Und es war ja auch ein wunderbarer Gottesmann, der Daniel. Daniel 8, Vers 15. Es begab sich aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand es vor mir wie die Gestalt eines Mannes. Und ich hörte vom Ulai her eine Menschenstimme, welche rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er neben mich zu stehen, als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, wisse Menschensohn, dass das Gesicht auf die Zeit des Endes geht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und stellte mich wieder auf meinen Standort. Also das war auch für Daniel eine unfassbare Sache, dass er in Ohnmacht versunken ist oder dass er auf sein Angesicht gefallen ist. Wenn wir bei Hesekiel reinschauen, können wir ähnliche Dinge finden. Hesekiel 3, Vers 23 sagt Hesekiel, als ich mich nun aufgemacht hatte und in das Tal hinausgegangen war, siehe, da stand daselbst die Herrlichkeit des Herrn, gleich der Gestalt, welche ich bei dem Flusse Kebar gesehen hatte, da fiel ich auf mein Angesicht nieder. Es gibt mancherlei Bibelstellen, wo Knechte des Herrn einfach vor ihm niederfallen. Dass Menschen vor der Herrlichkeit Gottes niederfallen. Eine große Furcht kam über sie. Oder denken wir nur mal an Petrus, Neues Testament. Wie war das damals, als dieser große Fischfang war? Der Herr Jesus sagte, fahr raus an die und die Stelle und das noch mitten unterm Tag. Eigentlich eine völlig unmögliche Sache für einen Fischer. Aber als er dann diese Fische an Land gezogen hatte, dass das Schiff beinahe zu sinken drohte und als er den Herrn Jesus erkannte, dass der von Gott sein muss, heißt es in Lukas 5, Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Da ist Licht gekommen, Licht in das Leben des Herrn Jesus. Ich möchte mal uns fragen an dieser Stelle, ich möchte dich und mich mal fragen, hast du dich schon mal vor Gott so richtig gefürchtet? Hast du schon mal wirklich erkannt, was das für ein gewaltiger Herr ist in all seiner Herrlichkeit, wie heilig er ist? Und welche Ehrfurcht er eigentlich vor uns erwartet. Und welchen Gehorsam, welche Liebe. Und dass er es nur und nur und nur gut mit uns meint. Vielleicht hast du schon mal Furcht bekommen, als du sein Wort gelesen hast. Und dein Leben in seinem Licht erkannt hast. Als seine Klarheit in deine Umnachtung hineinkam. Oder als der Herr Jesus plötzlich auch mal dein Gebet erhört hat, mit dem du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Und wo Dinge in Bewegung kamen, die du vorher fast nicht erwartet hättest. Oh, da kann man auch eine Furcht bekommen, was Gott alles tun kann, wenn er sich mal in Bewegung setzt. Oh, und ich wünsche es uns allen, liebe Geschwister, dass wir den Herrn Jesus in all seiner Macht und Herrlichkeit kennenlernen. Und ich wünsche es uns allen, dass jeder von uns eine heilige Gottesfurcht in sich trägt. Vielleicht driften wir manchmal sehr schnell davon ab, aber wir müssen immer wieder darauf zurückkommen und erkennen, was für einen Herrn wir haben. Denn was sagt die Bibel? Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist sehr heilsam. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also ist eigentlich Dummheit, wenn wir den Herrn verachten und wenn wir ihn nicht anerkennen als wirklich einen Herrn, den man auch zu fürchten hat. Aber natürlich eine heilige Furcht, das sollte keine Angst sein. Wenn wir den Herrn fürchten, dann werden wir weise. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Er gibt uns viel Erkenntnis. Und dann fangen wir auch an, ihn in unserem Leben den Herrn sein zu lassen. Dann sündigen wir nicht mehr einfach leichtfertig immer weiter und weiter und weiter, sondern dann ziehen wir mal die Bremse an und sagen, das duldet der Herr nicht in meinem Leben. Das muss ich bereinigen. Und dazu fürchte ich den Herrn zu sehr, dass ich das auf Dauer tue. Aus einer gesunden Ehrfurcht heraus befolgen wir gerne in Liebe auch sein Wort. Doch wenn jemand vor ihm niederfällt und sich fürchtet, dann ist unser Herr nicht wie ein böser Herrscher, der noch mehr auf uns reinklopft und sagt, so, jetzt habe ich dich endlich und jetzt mach mal und tu. Nein, sondern was ist der Herr? Was sehen wir hier bei dem Jünger Johannes? Johannes sagt es in Offenbarung 1, wenn wir wieder zurückkommen, Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und was tat Jesus? Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und das hat mich sehr erstaunt, als ich zu Hause die Konkordanz aufgeschlagen habe an dieser Stelle. Da war ich überaus erstaunt, wie sehr der Herr seine Knechte und sein furchtsames und ängstliches Volk immer wieder tröstet. Fürchte dich nicht. Was sind das für große und wunderbare Zusprüche für dein und mein Leben? Zusprüche von dem, direkt von dem lebendigen Gott, von dem Herrn im Himmel. Du und ich, wir können dies ganz persönlich auch für unser Leben in Anspruch nehmen. Auch diese Stellen, die wir auch im Alten Testament haben, wie in Jesaja, was kommt da nicht alles für wunderbare Dinge? Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Jesaja 41, 13. Das tut Gott in deinem Leben. Ergreif doch seine Hand. Jesaja 43, 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sind eigentlich Worte an Israel, aber wir als Gemeinde dürfen heute diese kostbaren Verheißungen Israels in Anspruch nehmen. Das ist herrlich. Jesaja 44, 2. So spricht Gott der Herr, der dich gemacht und gebildet hat und dir von Mutterleib an geholfen hat. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du Jeschurum, den ich erwählt habe. Fürchte dich nicht. Welch eine Kraft und welch ein Trost liegt in solchen Versen. Mach's dir doch zu eigen. Manchmal bin ich selbst auch, muss auch auf mich sehen, so ein ängstlicher Typ. Denkt ihr, dass ich immer so fest stehe und nie mal Angst habe oder irgendwann mal auch mich vor dem Herrn extrem fürchte? Denkt ihr, dass ich den Dienst so leicht auch hier tun kann, hier in München? Wenn mir der Herr Jesus nicht einen ganz klaren Vers in dieser Richtung auf den Weg gegeben hätte, dann wäre ich nie hierher gekommen. Und man kann wirklich dem Herrn Jesus nur durch seine Verheißungen und durch seine Kraft dienen. Weil der Herr Jesus mir damals einen Vers gegeben hat, deshalb habe ich mich in seinen Dienst stellen lassen. Mein Vers war Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jawohl, das hat der Herr getan bis zum heutigen Tag. Ihm sei der Dank, der Preis und die Ehre. Aber den Vers habe ich nicht für mich allein gepachtet. Den darf jeder von euch auch in Anspruch nehmen. Man darf es immer wieder von Neuem erfahren, dass sich unser Herr zu seinem Wort stellt. Und wenn es mal Schwierigkeiten gab, dann lag es höchstens auf meiner Seite, dass ich ihm nicht genug vertraut habe. Er, der Herr Jesus, hilft auch dir. Und auch er hält dich in seiner allmächtigen Hand. Und er sagt auch zu dir vielleicht gerade heute, wie zu Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Also eine gesunde Ehrfurcht vor Gott ist gut, Aber ansonsten möchte uns der Herr wirklich seinen Trost und seine Hilfe ganz persönlich zukommen lassen. Franny Wink sagt in seinem Lied: Traurigkeit und Ängste, Hunger und Verfolgung, kann mich das denn scheiden von ihm? Wir haben auch heute Morgen schon aus Römer 8 gelesen. In der Not, in Sorgen, weiß ich mich geborgen. Immer will ich hören auf seine Stimme. Vor Satan und seinen Mächten, Welten und Kräften braucht mir nicht mehr Banges zu sein. Denn durch die große Liebe des Herrn Jesus habe ich überwunden die Pein. Kommen wir noch kurz zu einem letzten Punkt. Jesus hat die Schlüsselgewalt. Das ist der letzte Punkt. Jesus hat die Schlüsselgewalt. Und das ist es eben auch, warum wir getrost sein können. Weil Jesus den Sieg über Sünde, über Tod und über den Teufel am Kreuz ausgerungen hat. Er sagt hier selber: Ich war tot, ja, aber ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halten wir uns das vor Augen. Der Herr Jesus ist unsterblich. Er kann nie wieder sterben. Und wenn wir dem Herrn Jesus angehören, sind wir genauso unsterblich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewiges Leben. Für den Herrn Jesus gibt es keine Kraft und Macht, welche ihn jemals besiegen könnte. Niemals. Jesus hat die Schlüsselgewalt. Seit er am Kreuz gesiegt hat, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir lesen nochmal Offenbarung 1, Vers 18. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Hat der Tod und das Totenreich auch Schlüssel? Kann man das aufschließen? Ja, die Bibel spricht von den Schlüsseln des Todes und des Totenreiches. Die Bibel zeigt uns auch einen anderen Schlüssel. Die Bibel zeigt uns auch den Schlüssel des Himmels. Wie sagte der Herr Jesus zu Petrus? Matthäus 16, Vers 19. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Also im Allgemeinen ist es so, wer den Schlüssel hat, der hat auch die Macht. Dies geht doch auch uns persönlich so. Wenn du einen Schlüssel in der Tasche hast, zu deiner Wohnung oder zu deinem Auto oder was es auch immer sein mag, oder zu einem Geldschrank, ja, dann hast du Verfügungsgewalt darüber. Manche haben ganzen Schlüssel bunt, wie ich. Ja. Ist aber auch sehr gefährlich. Vor einer Woche, da war ich im Sportstudio, noch schnell vor der Evangelisation. Ich war so in den Gedanken ganz in der Evangelisation drin und dann habe ich einfach meine Hose da auf der Umkleidebank liegen lassen im Sportstudio. Ist mir gar nicht aufgefallen. Erst nachher, wo ich wieder zurückkomme, denke ich, wer lässt denn da so einfach seine Hose liegen? Schlüsselbund, Geldbeutel, alles drin. Und ich habe natürlich, mir ist das Herz höher, hat das Herz höher geschlagen, habe reingegriffen, alles noch da, ist alles da, Geld war auch noch da, Geldbeutel. Herr, danke, dass du das geschenkt hast, du hast drüber gewacht. Ich war einfach in anderen Gedanken, ich wollte da Gott nicht herausfordern, aber es hätte auch weg sein können. Ich hätte nicht mehr in mein Auto einsteigen können. Ich hätte das Zündschloss nicht oder nicht mehr ins Auto reingekommen, hätte das Auto auch nicht mehr bewegen können. Ich wäre nicht mehr in mein Haus reingekommen, nicht mehr in die Wohnung, auch nicht mehr in die Gemeinde, ist alles hier dran. Schlüssel, die geben einem manche Verfügungsgewalt. Mit Schlüssel hat man gewisse Verfügungsgewalt über manche Dinge. Wir wissen, dass der Petrus nicht irgend solch einen Schlüssel bekommen hat. Ah, das ist ein bisschen größerer Schlüssel. Petrus, den gebe ich dir. Mit dem kannst du den Himmel aufschließen. Manche denken, ja, Petrus würde da vor der Pforte sitzen, hätte so den goldenen Schlüssel, hätte am liebsten noch so einen gebastelt, um dem mal zu zeigen. Das denken viele Menschen in unserer Zeit. Aber hat Petrus wirklich den Schlüssel für den Himmel? Kann er die Menschen da reinlassen? Nee. Aber er weiß, wer der Schlüssel ist. Und Petrus durfte den Menschen auf diese Schlüsselgewalt hinweisen. Das ist der Herr Jesus selber. Ohne den Herrn Jesus wird niemand in den Himmel eingehen. Auch nicht, wenn Petrus aufschließen könnte. Petrus bekam lediglich von dem Herrn Jesus die Ausrüstung, um Menschen zu ihm zu führen. Und somit konnten die Menschen in den Himmel eingehen. Ja, das ist was anderes. Wer in den Himmel eingehen will, der braucht den wahren Schlüssel. Und ohne Jesus geht gar nichts. Er, der Herr Jesus allein, ist es auch, der den Sieg über den Tod und über den Teufel am Kreuz ausgerungen hat. Und wenn hier von Schlüsseln über den Tod und das Totenreich die Rede ist oder zum Ausdruck gebracht wird, dann sehen wir, dass hier der Herr Jesus diese Schlüsselmacht proklamiert. Seinen ewigen Sieg über alle seine Feinde. Und er kann natürlich das Totenreich öffnen, er hat Zugang und kann die Toten wieder hervorholen. Er hat auch den Zugang zu allen seinen Feinden und er wird sie zu rechter Zeit hervorholen und sie vor seinen Thron bringen. Und dann müssen alle Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge muss ihn bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und auch zu uns als Gemeinde, sagt er. Hier ist natürlich die universelle Gemeinde gemeint. Manche örtlichen Gemeinden sind auch schon zugrunde gegangen, leider. Aber die universelle Gemeinde, die wird bleiben, solange der Herr Jesus will. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das sagt er auch in Matthäus 16. Wenn wir uns nur diese Dinge verinnerlichen, dann wissen wir, dass der Herr Jesus auch unser Leben völlig im Griff hat. Und es kann uns letztendlich nicht mehr geschehen, als er zulässt. Lasst uns doch ganz nahe an ihm bleiben. Und lasst uns seine Herrlichkeit wieder von neuem schauen. Und so mit ihm leben, dass wir Freude haben können. Dass wir immer mehr ihn und seinen Willen erkennen. Er muss aber wachsen und wir müssen abnehmen, sagt Johannes der Täufer bereits. Wir wollen ihn verherrlichen im persönlichen Leben, aber auch hier mitten in der Gemeinschaft. Ihm sei der Dank dafür. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese Gemeinschaft, auch für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen hierher auf den Weg gemacht hat. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du lebst, dass wir es mit einem lebendigen Gott und Herrn zu tun haben. Wir danken dir, dass du für uns eintrittst vor dem Vater im Himmel. Und wir danken dir, Herr, dass wir dein Eigentum sein dürfen. Und wenn wir auch heute wieder diese Räumlichkeiten verlassen, so hilf uns, Herr, dass wir das mehr und mehr mit uns in unseren Herzen tragen. Auch draußen im Alltag, wo so vieles wieder auf uns einfließt, jeder wieder in seinem Umfeld ist, Beruf oder Schule oder was dran ist, möchten beten, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir, Herr, mit dir auch durch den Alltag gehen und dass wir uns deiner Macht und Herrlichkeit immer wieder aufs Neue bewusst werden, auch in den ganz kleinen alltäglichen Dingen. Danken dir, dass du, Herr, alle Dinge weißt und du, Herr, nur möchtest, dass wir als dein Volk unser Herz vor dir ausschütten, dir alles sagen, alle unsere Sorgen, unsere Nöten und Probleme. Ja, wir dürfen sogar alles auf dich werfen. Dafür möchten wir dich preisen und möchten dir danken, Herr, dass du uns führst und leitest und dass du, Herr, auch mit jedem von uns ans ewige Ziel kommst. Amen. Amen.